Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen auf meinsportpodcast.de. Heute ist Freitag, der 15. Mai 2020 und wir begrüßen euch zur Premiere von Stand jetzt. Wir, da sind meine Wenigkeit Malte Asmus und vor allem mein Kollege Andreas Wurm. Hallo Andreas.
Na, schönen guten Morgen. Es wird ein sportlicher Tag, respektive ein sportliches Wochenende. Zu unserer Premiere haben wir eine ganze Menge zu erzählen, glaube ich.
Endlich wieder Sport, oder?
Ja, es wird höchste Zeit. Also mich freut es ja vor allem für den breiten Sport, dass man jetzt endlich auch wieder zum größten Teil zumindest Sport im Freien machen kann. Aber für all diejenigen, die den Fußball lieben oder zum Beispiel auch den Motorsport oder Tennis lieben, wird es höchste Zeit, dass man gucken und selbst wieder mit dabei sein kann.
Oder auch für uns wird es höchste Zeit, weil wir haben ja nur darauf gewartet, mit unserer neuen Sendung endlich an den Start zu gehen. Stand jetzt heißt sie und ja, wir bieten werktags immer um 7.07 Uhr das Neueste vom Tag. Die Themen des Tages. Stand jetzt, also bei Redaktionsschluss morgens um 6. Das heißt früh aufstehen für uns beide. Bist du ein Frühaufsteher?
Eigentlich nicht so sehr, aber seit ich Vater bin, ist das zwangsweise so. Von daher können wir morgens um 6 Uhr schon gerne mal die Redaktion schließen und dann für 7.07 Uhr mit den Fakten zum Sporttag hier am Frühstückstisch sitzen. Das finde ich super. So machen wir das.
Wir liefern Gesprächsstoff, den ihr dann ins Büro weitertragen könnt an der Kaffeemaschine beim täglichen Plausch, dann vielleicht auch ein bisschen von unserem, ich sag mal, Insiderwissen anwenden könnt.
Ja, und das ist ja genau das, was die Menschen eigentlich so ein bisschen wollen. Oder wenn ihr jetzt in der Teeküche steht, okay, im Moment noch mit Abstand, 1,5-2 Metern, oder wenn ihr morgens einen Videocall habt im Moment gerade, ja, dann gibt's vielleicht, um sich warm zu reden, immer ein bisschen was zum Sport und es interessiert irgendwie, jeder weiß immer ein bisschen was. Keiner weiß was Genaues, aber jeder weiß ein bisschen was. Und wir wollen dazu beitragen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr wisst oder neue Fakten dazukommen.
Und dann würde ich sagen, legen wir auch mal mit den Fakten des heutigen Tages einfach los. Die Themen, die die heutige Tagesdiskussion Stand jetzt, 6 Uhr morgens, Redaktionsschluss, bestimmen werden, das sind diese hier. Andreas, was haben wir heute?
Wir haben auf jeden Fall die Bundesliga. Endlich geht's wieder los. Wir stellen die 5 Fragen an den Spieltag, die euch alle sicherlich unter den Nägeln brennen.
Und wir ordnen die Causa Sebastian Vettel ein. Wir fragen uns mal, ist Vettel eigentlich gescheitert und was wird jetzt überhaupt aus ihm?
Außerdem präsentieren wir Gewinner und Verlierer des Tages. Wir feiern ein Geburtstagskind des Tages und wir erinnern heute an den Moment, der ARD-Kommentator Tom Bartels heute vor genau 8 Jahren am Mikrofon so auf die Palme brachte.
Was macht ihr denn hier alle? Tut mir leid, aber das regt einen auch am Mikrofon auf.
Tom Bartels und Ex-Hertha-Kapitän Peter Niemeyer, die werden dazu später hier bei Stand jetzt dann auch zu Gast sein. Und Insider werden jetzt vielleicht an dem O-Ton eben schon gehört haben, um was es gehen wird. Aber das lösen wir für alle anderen später auf. Vorher wird es aktuell bei uns.
5 Fragen an den Spieltag.
Wir stellen an den Spieltag gleich mal 5 Fragen und beginnen mit, wer spielt überhaupt gegen wen? Am 8. März war der letzte reguläre Spieltag mit Bayern gegen Augsburg, 11. März Gladbach gegen Köln, das war dann aber schon das erste Geisterspiel. Also, wer spielt eigentlich und welchen Spieltag haben wir denn jetzt gerade?
Das müsste der 26. Spieltag sein, bei dem sind wir nämlich ausgestiegen damals im März, Mitte März, aber du hast es gesagt, das ist wirklich ja schon ewig her, da kann sich eigentlich keiner mehr wirklich dran erinnern, deshalb lassen wir uns doch vom DFL-Chef einfach mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, wer spielt denn am Samstag überhaupt, wer trifft denn da auf wen?
Am Samstag sollen die Spiele stattfinden, Borussia Dortmund gegen Schalke 04, RB Leipzig gegen den SC Freiburg, TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn, FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Um 18.30 Uhr das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag um 15.30 Uhr das Spiel 1. FC Köln gegen Mainz 05 und um 18 Uhr das Spiel Union Berlin gegen den FC Bayern. Am Montag um 20.30 Uhr ist das Spiel angesetzt, Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen.
ein Montagsspiel, Andreas. Da wird es keine Fanproteste geben. Das kann man, glaube ich, schon mal versprechen.
Ich bin ja kein großer Fan dieser Montagsspiele, ne? Also dieser geteilte Tag, dieser geteilte Spieltag, der macht mich wahnsinnig. Aber es hat natürlich wirtschaftliche Gründe. Umso mehr Fußball man schauen kann, umso mehr Werbung kann verkauft werden. Aber ich verstehe im Grunde auch, dass die Fans da nicht ganz so d'accord sind. Soll jetzt nicht unser Problem sein, denn gespielt wird eh und je am 26. Spieltag, das hast du gesagt, der letzte 25. Spieltag, das war am 8. März, regulär. Und dann kam noch das Spiel am 11. März, das erste Geisterspiel, das alle für alle sehr befremdlich war, aber das ist Stand jetzt eben das, womit wir leben müssen beim 26. Spieltag, nämlich alles Geisterspiele.
Und das bringt uns zu unserer zweiten Frage, welche Neuerungen gibt es denn jetzt für die Zeit nach der Corona-Pause?
Ja, man darf bis zu 5-mal wechseln. Man will die Jungs ein kleines bisschen schonen. Die waren jetzt zwar im Trainingslager, sie haben auch alle individuell dann angefangen, in Zweiergrüppchen jeweils zu trainieren. Aber um jetzt mehr einzusetzen, da guckt man jetzt ein bisschen auf die Gesundheit. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht. Vielleicht finden sie sogar Geschmack daran. Und das wird dann auch eine Dauerlösung. Kannst du dir das vorstellen?
Och, ich kann mir relativ viel vorstellen im Fußball. Verkaufen lässt sich das doch bestimmt. Und für die Spieler ist es doch auch eine tolle Sache. Da gibt's ja 5-mal mehr Auflaufprämie.
Ja, allerdings, sie dürfen eben nicht 5-mal im Spiel wechseln, sondern das muss sich dann schon konzentrieren. Man kann in der Halbzeit zum Beispiel wechseln etc., aber man hat natürlich auch so ein kleines bisschen Angst, dass dann Zeitspiel am Ende dabei rauskommen könnte. Deswegen also nicht 5 einzelne Wechsel, sondern das soll dann auch schon in Blöcken sein. Darauf hat man sich dann geeinigt. Das eine Neuerung an diesem Spieltag, aber es gibt ja noch viele mehr. Die Geisterspiele bringen auch noch andere Fakten mit sich und garantiert fehlt dem einen oder anderen auch die Atmosphäre im Stadion, wahrscheinlich sogar den Spielern.
Atmosphäre wie früher, auf beim Straßenkicken, keine Zuschauer, aber ich weiß noch damals, wir haben uns zerrissen, nicht nur die Hosen, sondern eigentlich alles. Wie wird das jetzt bei den Profis sein?
Jetzt will natürlich jeder auch zeigen, dass er voll im Saft steht, dass er gut trainiert hat in der spielfreien Zeit und der ein oder andere könnte sich vielleicht sogar aus einem Schattendasein rausspielen. Mal gucken, wie viel Disziplin der ein oder andere da auch in den letzten Wochen, muss man schon sagen, Monaten an den Tag gelegt hat. Wir schauen gemeinsam in eine Glaskugel, das weiß ja irgendwie keiner so recht, denn sind die Jungs gut in Form? Sind die Jungs im Mannschaftsgefüge einfach auch gut drauf? Also kann eine Mannschaft, die intakt ist, jetzt besser agieren als eine, die vielleicht ja auch, wie zum Beispiel Werder Bremen, wo das Abstiegsgespenst mit in der Kabine sitzt und die vielleicht gelähmt sind, weil sie denken, jetzt müssen wir was tun. Da werden natürlich die Fans für sie im Rücken genau das Richtige. Man weiß es jetzt natürlich nicht, für alle eine neue Situation. Für den ein oder anderen Trainer wird es allerdings eine ungewohnte Situation sein, weil sie das, was sie von außen reinbrüllen, natürlich über die Außenmikrofone komplett in die heimischen Wohnzimmer übertragen bekommen. Da muss man sich schon noch ein bisschen disziplinieren, vermute ich.
Zwei Fragen haben wir schon geklärt für diesen 26. Spieltag. Wer spielt gegen wen und welche drastischen Neuerungen gibt es? Du hast eben Frage 3 schon so ein bisschen angerissen, dass vielleicht jemand aus der Kiste kommen kann, mit dem man gar nicht so gerechnet hat. Diese Frage, die hat uns im Grunde der Kaiser in den Mund gelegt. Franz Beckenbauer, der hat in der Bild-Zeitung nämlich gesagt, das wird die Chance der Trainingsweltmeister. Ich habe selber viele Spieler erlebt, die auf dem Trainingsplatz geglänzt haben und denen Samstag im vollen Stadion dann die Nerven flatterten, die profitieren jetzt von leeren Rängen, können wie im Training aufdrehen. Da kann es tatsächlich einige Überraschungen geben, oder?
Ja, Nationaltorhüter Manuel Neuer hat das Ganze aufgegriffen. Vorgestern war er bei Instagram Live mit Sky-Kommentator Wolf Fuß zugange und der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, es gibt auch bei uns beim FC Bayern Trainingsweltmeister. Natürlich hat er keinen Namen genannt, weil er natürlich keinem seiner Mannschaftskameraden auf die Füße treten will. Aber es gibt welche, die im Training wirklich alles geben und ein bisschen vor der großen Kulisse dann eben auch ich will nicht sagen, in die Knie gehen, ne? Aber dann doch eben ein bisschen gehemmt sind. Und der sagt eben auch, es ist jetzt der Moment der Trainingsweltmeister. Die können sich jetzt ganz auf ihr Kerngeschäft, nämlich auf Fußball konzentrieren, ohne dass sie möglicherweise mit Schmähgesängen von den Tribünen in irgendeiner Art abgelenkt werden, frustriert werden. Und also das wird eine spannende Angelegenheit. Ich bin gespannt, wer sich nach diesem 26. Spieltag dann da als, sagen wir mal, neu als Shootingstar hervortut.
Also, welche Mitläufer werden am Wochenende besonders abliefern? Das ist das, worum sich's dreht. Aber es könnten ja auch Mitläufer, die gar nicht glänzen konnten, weil sie verletzt waren. Denk da zum Beispiel an Thomas Delaney bei Borussia Dortmund, der ja jetzt dann beim Derby antreten kann gegen Schalke. Für Delaney ist es trotzdem so eine Chance, weil ja auch in seiner Mannschaft alle Kontrahenten auf seiner Position verletzt sind, darf er quasi aus der kalten Hose nach langer Verletzungspause, nach jetzt überstandener Verletzungspause, gleich mal wieder von Beginn an dran und der wird zeigen wollen, was er kann.
Allerdings, es gibt auch den einen oder anderen, der aber leider nicht zeigen kann, was er kann. Nennen wir zum Beispiel der neue Mittelfeldregisseur Emre Can, der verletzungsbedingt ja höchstwahrscheinlich ausfallen wird. Das werden die Dortmunder gegen Schalke dann doch spüren. Kleiner Rückblick. Erinnere dich mal, wie es vor einem Jahr war. Da hat Schalke quasi Borussia Dortmund die letzte Chance auf die Meisterschaft versaut. Da hat Schalke mit dem Rücken an der Wand gestanden, war unten ja ganz weit im Abstiegssumpf, hat sich unten ein bisschen rausgespielt und die Dortmunder haben wirklich den letzten Hoffnungsschimmer noch verloren, dass sie die Bayern irgendwie doch noch einholen konnten.
Ziemlicher Schlag ins Kontor, der am Ende dann dazu geführt hat, dass die Bayern mal wieder Meister wurden. Aber jetzt beim Revierderby, was natürlich der größte Knaller dann an diesem Wochenende ist, auch ohne Zuschauer, trotzdem sehr, sehr viel Brisanz natürlich hat. Das wird auch dann für die Fernsehzuschauer wahrscheinlich das Spiel, was am meisten in der Einzeloption bei den Kollegen von Sky dann sicher geguckt wird. Jetzt haben wir eben gesagt, Mitläufer Delaney könnte sich zum Star vielleicht aufspielen. Ich glaube ja eher, dass einer von denen, die sowieso schon sehr gehypt werden, am Ende das Spiel entscheiden. Erling Haaland zum Beispiel oder Jadon Sancho. Wenn man sich die beiden mal zusammen anguckt, die haben zusammen mehr Tore erzielt. 9 Tore Haaland und 5 Tore Sancho als alle Schalker zusammen in der Rückrunde.
Ja, unfassbar.
Die haben nur 4 geschossen. Also ja. Ist doch klar, wer da gewinnt. Kommen wir zur vierten Frage. Was haben wir alle lesen müssen unter der Woche? Geisbock Hennes darf wegen der Hygienevorschriften bei Köln gegen Mainz nicht mit ins Stadion. Das ist ja schon für die Kölner eine ziemlich heftige Sache, trifft aber auch die anderen Maskottchen, denn auch die sind nicht mit vorgesehen. Das sind die, die dann auf der Streichliste stehen. Welches Maskottchen wirst du denn an diesem Wochenende auf keinen Fall vermissen? Wer ist dein Maskottchen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja Menschen, mein bester Freund gehört dazu, der kann mit Maskottchen insgesamt überhaupt nichts anfangen oder der kann mit Stofftieren, also mit diesen großen Symboltieren überhaupt nichts anfangen. Wenn der irgendwie im Disneyland wäre, der würde, glaube ich, durchdrehen, wenn da ständig ein Goofy oder eine Mickey Maus auf ihn zukommen würde. Bei mir ist das nicht ganz so. Ich kann mit den Maskottchen eigentlich ganz gut leben. Sagen wir mal so. Also, Bulli von RB Leipzig, der guckt so böse. Das ist so ein böser Bulle, wo ich so denke, der strahlt nicht nur aus, dass er unsympathisch ist, der spiegelt für viele eine Philosophie des Vereins wider. Das haben sie nicht so richtig geschickt gemacht, finde ich. Das ist keine Aggressivität, sondern das ist Antipathie. Das ist ein bisschen schade. Man kann sie lieben oder man kann sie hassen, aber Emma, das Maskottchen vom BVB, diese große, dicke Hummel, benannt nach Lothar Emmerich, ein Star der 60er Jahre, 215 Mal für den BVB aufgelaufen. Natürlich süß, die Kinder mögen sie. Ich bin jetzt kein absoluter Emma-Fan. Wie ist es denn bei dir?
Weißt du, wer mein Hassmaskottchen ist? Das ist Fritzle vom VfB Stuttgart. Dieses debil, dauergrinsende Krokodil mit der roten Kappe. Mein Gott, was nervt der mich im Fernsehen, wenn er denn so nach Spielen Schulterklopfen bei den Interviews neben den Spielern steht und irgendwie, egal wie sie gespielt haben, immer den gleichen debilen Gesichtsausdruck hat. Finde ich furchtbar. Oder, weißt du, wen ich auch nicht ab kann? Brian the Lion. Quietschgelb. Sieht aus wie das Resultat eines Tierversuchs im Bayer-Labor. Passt ja irgendwie.
Von Bayer Leverkusen. Genau.
Brian the Lion. Oder Herr Tinho. Mag ich auch nicht.
Bär mit einem mit so einem Ziegenbärtchen. Also wo ich mir so denke, ist das jetzt das hippe Prenzlauer Berg oder was haben sie sich da ausgedacht?
Ganz merkwürdig. Aber er hat Sprechverbot.
Manchmal auch besser.
Man sollte bei Hertha vielleicht mal überlegen, ob man anderen Leuten da nicht auch Sprechverbot gibt. Nicht nur dem Maskottchen.
Da gibt es ja einige jetzt auch wieder neu mit dabei, einige ausgeschieden, die hätten besser auch nichts sagen sollen. Manchmal ist weniger eben dann doch mehr. Eines noch, wenn du gerade die Maskottchen ansprichst, das werden wir jetzt in der Bundesliga nicht vermissen, aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit das Maskottchen, vielleicht hast du es gesehen, der brasilianischen Fußballnationalmannschaft kennengelernt. Kennst du dieses Tier?
Ich weiß nur noch, dass die WM 2014, da war es irgendein Gürteltier. Ich weiß nicht, wer das aktuelle Maskottchen ist. Erzähl's mir.
Die haben sich einen Kanarienvogel mit dem Namen Canarinho gegeben. Und der war, als die deutsche Fußballnationalmannschaft die Brasilianer in Berlin zu Gast hatte, war der auch mit dabei. Mein Gott, guck der Böse. Was für ein Tier. Der sieht eher aus wie ein Geier als ein süßer, niedlicher Kanarienvogel. Dieses Maskottchen, auf das kann ich ganz getrost verzichten. Wirklich, der ist einfach auch hässlich. Müsst ihr mal googeln. Canarinho, ja, der Kanarienvogel der Seleção. Ja, die sind vielleicht eine sympathische Mannschaft, weil es Fußballzauberer sind oder früher mal waren und ja jetzt noch ein Mythos mitschwingt. Aber das Maskottchen, das geht nun mal gar nicht.
Eben, sie waren mal Zauberer am Ball. Im Moment ist das ja nicht so hübsch und von daher passt vielleicht dieses Maskottchen doch ganz gut. Apropos nicht hübsch, gibt ja auch Spiele am Wochenende, die man sich unter normalen Umständen wahrscheinlich gar nicht angucken würde. Aber in der aktuellen Situation könnte Augsburg gegen Wolfsburg da ein Gewinner der Corona-Krise werden?
Das kann ich mir ganz gut vorstellen, denn diese beiden sind mit Hoffenheim zusammen die am Publikum schwächsten, also wenn man die Durchschnittsbesucherzahlen betrachtet. Das sind jetzt keine Publikumsmagneten, sind auch seltenst die Knallerspiele, muss man sagen. Aber natürlich, da guckt jetzt die Fußballwelt drauf, denn international, wir sind die Ersten, die jetzt wieder starten mit der Bundesliga. International wird man gucken. Man rechnet mit einem nicht nur Millionen, sondern zig Millionen Publikum. Das wird eine spannende Angelegenheit. Und da kann sich auch ein Verein wie Augsburg, ja vielleicht sogar Paderborn, auch mal in den internationalen Fokus rücken. Ja, man weiß es nicht.
Milliardenpublikum, hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt, wird's geben. Die ganze Welt schaut auf dieses Spiel. Augsburg gegen Wolfsburg. Da zappt bestimmt mal jemand im asiatischen Markt irgendwie aus Versehen drauf. Bleibt vielleicht sogar hängen.
Ja, dann stellen die fest, Augsburg, die haben ja ganz schöne Trikots. Gehen wir mal in den Online-Shop und kaufen ein Shirt. Oder zwei oder drei. So Exoten trägt man ja dann auch mal gerne. In China, meinetwegen.
So sieht's aus. Aber wir tun dem Spiel vielleicht auch ein bisschen Unrecht, denn am letzten Spieltag der Saison 2018-19, da gab's da richtig viele Tore bei dieser Partie. In Wolfsburg fand sie damals statt. 8:1 gewann der VfL gegen Augsburg und Wout Weghorst, der traf damals dreimal, hatte dann zusätzlich noch einen Treffer mehr vorbereitet, aber zur Ernüchterung aller, er fehlt diesmal gesperrt. Es war wahrscheinlich, TV-technisch war es ein Geisterspiel. Ins Stadion haben sich immerhin ungefähr 24.500 rund eingefunden.
Naja, also da sind wir gespannt. Man weiß es nicht, vielleicht wird es wieder so eine Knallerbegegnung. Aber so ein 8:1, das ist ja auch eine richtige Demütigung, oder? Also ich glaube aber auch, dass ich, und jetzt kommen wir wieder zu den Geisterspielen, dass sich eine Mannschaft natürlich dann auch mit den Fans im Rücken und ganz ehrlich, wenn du 8 Buden machst, dann ist die Stimmung im Stadion natürlich da. Aber wenn du die Fans im Rücken hast, dann spielst du dich auch in so eine Art Rausch und dann schießt er auch mal 8 Tore. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, dass der VfL Wolfsburg jetzt aus der Corona-Pause rausgeht und gleich wieder 8 Buden macht.
Der Fußball wird uns möglicherweise eines Besseren belehren. Am Wochenende werden wir es dann sehen. 26. Spieltag der Bundesliga. Es geht wieder los. Und bei uns geht's gleich nach einer kurzen Pause weiter mit Formel 1 und Sebastian Vettel.
Analyse.
Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zur Formel 1 und zu der Nachricht, die in dieser Woche ja wie ein Hammer einschlug. Sebastian Vettel und Ferrari gehen getrennte Wege am Ende der Saison nach dann 6 Jahren gemeinsamer Zeit. Einer Zeit, die ja nicht so gelaufen ist, Andreas, wie man sich das auf Seiten Ferraris und wahrscheinlich auch bei Sebastian Vettel eigentlich gedacht hatte. Der wollte ja eigentlich in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten und Legende werden.
Ja, man muss sagen, also ein WM-Titel ist schön. Nico Rosberg hat einen, ist danach nach Hause gegangen, hat gesagt, mehr will ich nicht, ich wollte einmal Weltmeister werden. Jetzt Sebastian Vettel, 4 Weltmeistertitel im Red Bull, auch eine tolle Sache. Auch er steht in den Geschichtsbüchern der Formel 1, aber zur wirklichen Legende wirst du, wenn du in einem Ferrari Weltmeister wirst. Ja. Und das wollte er. Das war sein Herzenswunsch. Das war sein Kindheitstraum. Schon damals, als er im Kart gesessen hat, hat er von einem Ferrari geträumt. Diese Mission ist gehörig schiefgegangen. Es ist müßig, über die Fehler nachzudenken. Er hat natürlich auch mit den Silberpfeilen bei Mercedes und mit Lewis Hamilton einen wirklich genialen Gegner gegen sich gehabt. Und es ist schwierig, Saison für Saison ein richtig gutes Auto auf die Piste zu bringen. Das ist ein bisschen tragisch, möchte ich fast sagen. Denn es stehen natürlich einige Fragezeichen auch hinter der Frage, wie geht's weiter mit Sebastian Vettel?
Und wir wollen mal gucken, ob wir diese Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln können. Und dazu haben wir mit unserem Formel-1-Experten hier auf meinsportpodcast.de gesprochen, dem Moderator von Starting Grid, dem Erfolgspodcast hier bei uns im Programm. Kevin Scheuren, der ist bei uns zu Gast und den habe ich zu seiner Meinung zur Causa Vettel gefragt. Kevin, Sebastian Vettel kam 2015 als Vierfacher Weltmeister und mit großen Träumen und Erwartungen zu Ferrari. Ende der Saison geht er jetzt, ohne dass sich irgendwas von diesen Träumen und Erwartungen wirklich erfüllt hätte. Ist Vettel gescheitert?
Nein, Sebastian Vettel ist meiner Meinung nach nicht gescheitert. Maximal an vielleicht zu hohen Erwartungen, die an ihn gestellt worden sind, die aber auch selber gestellt hat. Dieser Traum, auf Ferrari Weltmeister zu werden, wie sein Idol Michael Schumacher, war natürlich groß. Das hat jetzt nicht geklappt. Kurzfristig wird man das vielleicht dann so aufnehmen, dass es jetzt komplett nach hinten losgegangen ist, diese Liaison zwischen Ferrari und ihm. Aber ich glaube, mittel- und langfristig kann man auf eine doch erfolgreichere Zeit zurückschauen, als man denkt. Denn mit Mercedes hatte man einfach einen Konkurrenten, der schier unbesiegbar war. Und man hat eigene Fehler gemacht, sowohl Vettel als auch das Team. Und deswegen, glaube ich, kann man in Anbetracht der Konkurrenz sagen, es ist keine Zeit, die man am Ende als gescheitert bezeichnen muss. Aber das wird man sicherlich erst in so 2-3 Jahren wirklich so sehen können.
Vettel und Ferrari, das war mal Liebe auf den ersten Blick, schreibt zum Beispiel Il Fatto Quotidiano, die italienische Tageszeitung. Wann und woran scheiterte denn diese Liebe? Warum stellte sich nach 6 Jahren diese Liebe als großer Irrtum heraus, das schreibt eine Schweizer Zeitung.
Ich würde nicht sagen, dass es ein großer Irrtum war, diese Liebe zwischen Vettel und Ferrari. Ich glaube, dass diese Liebe durchaus auch noch da ist, zumindest für die Marke. Ich glaube, dass das, was Sebastian Vettel am Ende fehlte, das Vertrauen war. Ähnlich wie er es schon bei Red Bull hatte, dass ein junger Fahrer kam, der dann vom Team mehr Unterstützung bekommen hat, und Sebastian Vettel sich dann einfach nicht mehr wertgeschätzt gefühlt hat. Also ich glaube, es geht da auch weniger um Geld, sondern einfach um die Wertschätzung. Und in der Presse wurde er dann doch des Öfteren mal angegriffen in der letzten Saison, gerade weil Charles Leclerc auch gute Leistungen gezeigt hat. Und ich glaube, dass es so ein leises Ausbrennen dieser Flamme war zwischen Ferrari und Sebastian Vettel. Lag einfach daran, dass jemand Neues kam, jemand Frisches kam und man sich dann so ein bisschen umgeguckt hat. Und wann genau das dann gescheitert ist, ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen, meiner Meinung nach, weil das einfach ein schleichender Prozess war, der dann ja seinen großen Klimax eigentlich dann jetzt in dieser Corona-Phase hatte. Trotzdem, ich glaube, die Liebe zueinander erlischt nie ganz in dem Fall, aber sie hat auf jeden Fall schwere Narben nach sich getragen.
Und jetzt, Ferrari setzt auf Leclerc und Sainz. Ricciardo bekommt das zweite Cockpit bei McLaren. Werden da jetzt alle glücklicher mit? Ferrari mit talentierten Fahrern, aber Fahrern ohne große bisherige sportliche Meriten. Und was wird mit Vettel? Karriereende? Mehr Zeit mit der Familie? Was glaubst du?
Ich glaube schon, dass Ferrari mit der Fahrerpaarung Charles Leclerc und Carlos Sainz ein gewisses Risiko eingeht, auch wenn das einige Experten anders sehen und schon der Meinung sind, dass Carlos Sainz sich da auch gut einfügt und sich auch als Nummer-2-Fahrer zufrieden geben wird. Das glaube ich eben nicht. Also da hätte ich Daniel Ricciardo dann doch eher gesehen. Aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Das wird man dann bei McLaren sehen. Da gibt es diese Nummer-1- und Nummer-2-Geschichte zumindest noch nicht, würde ich sagen. Nicht so eindeutig, wie es bei Ferrari sicherlich der Fall sein könnte. Ja, und für Sebastian Vettel gibt es eigentlich nichts mehr zu gewinnen. Es gibt nichts mehr zu beweisen. Es gibt eigentlich mehr zu verlieren für ihn, wenn er sich jetzt in ein Team setzt, wo er nicht unbedingt um Siege mitfahren kann. So ein bisschen dieser Michael Schumacher-Fall. Er könnte natürlich ein Team mit aufbauen, aber Ich glaube, so weit ist er noch nicht. Dafür ist er zu ambitioniert, auch Rennen zu gewinnen, Weltmeistertitel zu gewinnen. Da war Michael Schumacher bei seiner Rückkehr zu Mercedes schon lange nicht mehr. Und deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass das Karriereende bevorsteht. Vielleicht ähnlich wie Schumacher mit einer Option auf eine Rückkehr zu einem Team zu einem späteren Zeitpunkt. Aber jetzt, ich glaube, Corona hat Sebastian Vettel sehr viel Zeit mit der Familie gegeben. Sein Vater ist in der Risikogruppe. Ich glaube, es ist einfach schön für ihn, jetzt diesen Stress nicht zu haben. Und er muss ihn sich auch nicht machen. Also ich glaube, dass wir Sebastian Vettel zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr in der Formel 1 sehen werden.
Das ist eine steile These, Andreas.
Das ist allerdings eine steile These. Ich könnte es ihm natürlich auch nicht verdenken. Er hat zwei Töchter, Mathilda und Emilia. Und er hat eine Freundin namens Hannah, die natürlich auch viele Entbehrungen jetzt in den letzten Jahren hatte. Denn er hat natürlich alles dem Erfolg der Karriere untergeordnet. Und du, warum machen die jetzt nicht auch einen auf Familie? Warum eigentlich nicht? Wem soll er denn noch irgendetwas beweisen? Soll er sich irgendwo hinten anstellen und soll jetzt mit einem Auto, das zum Verlieren verdammt ist, noch 2-3 Runden drehen? Noch 2-3 Jahre? Vielleicht macht er alles richtig. Es wird jedenfalls spannend. Vielleicht beißt er ja auch nochmal.
Wir werden's erleben und ihr werdet's hören bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Bei uns gibt es ihn regelmäßig. Ihr könnt ihn hören auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr in Sachen Formel 1 immer bestens informiert von unserem Moderator Kevin Scheuren, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll und natürlich vom Co-Moderator von Kevin Scheuren, von Ole Waschkau, unser Trio Infernale in Sachen Formel 1 hier auf meinsportpodcast.de.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Wir kommen zu den Gewinnern und Verlierern des Tages hier bei uns bei Stand jetzt. Andreas, der Flop, das ist ein wirklicher Flop.
Ach ja, also da greift man sich an den Kopf und denkt, Mensch, Junge, hast du den Kopf nur zum Haare schneiden? Flop des Tages ist Heiko Herrlich. Das ist der Trainer vom FC Augsburg. Wir haben ja gerade das Spiel gegen den VfL Wolfsburg auch schon mal besprochen. Und Heiko Herrlich wird seine Mannschaft im Spiel gegen den VfL nicht von der Trainerbank aus betreuen. Er wird sie auch nicht im Mannschaftshotel mehr betreuen. Er zieht selbst die Konsequenzen aus einem Fehlverhalten. Der hat nämlich das Mannschaftshotel verlassen und damit gegen die offiziellen Quarantäneregeln verstoßen.
Er ist in einen Supermarkt gegangen, wollte Zahnpasta und Hautcreme kaufen. Die hatte er nicht mehr vorrätig in seinem Kulturtäschchen und da hat er gedacht, ach, gehe ich doch mal schnell hin. Es wäre seine Premiere als Augsburg-Trainer gewesen.
Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Das muss er doch besser wissen. Ja, ich meine, Spieler werden aus der Mannschaft geworfen, weil sie gegen die Hygieneregeln und gegen die Quarantäneregeln und die Corona-Regeln der DFL verstoßen. Und jetzt kommt ein neuer Trainer und dessen Mannschaft mit dem Rücken eben auch an der Wand steht, so wie alle anderen nach dieser großen Pause. Und dann kann er nicht seine Mannschaft betreuen. Also einen größeren Bärendienst kann man dem FC Augsburg in diesem Falle als Neutrainer ja auch nicht erweisen.
Heiko Herrlich, der hat ja am Vormittag bzw. am Mittag in der Schaltpressekonferenz auch noch dafür geworben, dass Spieler, wenn sie sich denn abklatschen nach einem Torerfolg am Wochenende, dann auch nicht zu hart angefasst würden, weil es sind Emotionen, die müssen raus. Also irgendwie hat er das mit den Hygieneregeln nicht so ganz verinnerlicht.
Heiko Herrlich jedenfalls, der hat alles dafür getan, unser erster Flop des Tages zu sein.
Alles andere als vorbildlich dieses Verhalten, aber vorbildliches Verhalten hat unser Top an den Tag gelegt und das schon seit einigen Wochen.
Ja, Kevin Kravitz, 28 Jahre, Doppelsieger der French Open 2019 zusammen mit seinem kongenialen Partner Andreas Mies. Gramis nennt ihn auch die Tenniswelt. Er ist unser Davis Cup Doppelspieler, Nummer 12 der Weltrangliste. Und der hat etwas gemacht, was seinesgleichen sucht, was international hohe Wellen geschlagen hat. Und es ist ihm überhaupt nicht bewusst, was er da gemacht hat. Eine super Geste, wie ich finde.
Ja, er hat in einem Supermarkt nämlich geholfen, Regale aufzufüllen während der Corona-Pause. Hat sich nützlich gemacht, dann auf 450-Euro-Basis. Aber er hat gesagt, das ist mir egal, ich möchte was zurückgeben.
Ja, ich räume zusammen mit meinen Kumpels Regale ein, ich räume sie aus, ich schaue, ob Wurst und Käse noch da sind, sortiere leere Kartons aus, wir nennen das Ganze Abschachteln. Und das ist wirklich eine tolle Nummer. Der hat sich sogar vorne an die Tür als Security gestellt und hat den Leuten Hinweise gegeben, wie sie im Supermarkt sich zu verhalten haben. Ich kenne ihn persönlich, das ist ein toller Typ, der ist sowas von bodenständig, ein liebenswerter Mensch, der Werte hat und diese Werte auch lebt, während viele, viele andere millionenschwere Sportler zwangsweise in Quarantäne gehen. Aber er geht in den Supermarkt, weil er nicht trainieren kann und macht da so etwas, er wollte das schon immer, er wollte wissen, wie es quasi an der Basis ist. Er hat sich das ganz anders vorgestellt und eigentlich wollte er auch gerne zwischenzeitlich mal in den Sack hauen, hat aber dann gesagt, nee, ich zieh das durch. So ist es eben, es ist ein Profisportler und eine ganz, ganz tolle Geste. Übrigens international für viel, viel Aufmerksamkeit gesorgt.
Und auch gut angekommen bei dem Mann, um den wir uns gleich kümmern, dem wir gleich nämlich gratulieren werden, unserem sportlichen Geburtstagskind.
Geburtstagskind des Tages.
An dieser Stelle im Podcast hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, da gratulieren wir immer den sportlichen Geburtstagskindern des Tages, beziehungsweise wir picken uns stellvertretend für alle Geburtstagskinder einen raus. Und heute geht es um einen, der im Tennis ja richtig Geschichte geschrieben hat, kann man sagen.
Ja, Andy Murray, ein großartiger Athlet. Und das ist eben auch einer, der gesagt hat, Kevin Gravitz kenne ich nicht. Ist mir nie begegnet, aber es ist die tollste Geschichte, die ich seit langem im Tennis gehört habe. Ein echter Ehrenmann und ihm zollt er größten Respekt. Umgekehrt wird es ganz genauso sein, denn Andy Murray hat eben auch so viel gewonnen. Er hat eigentlich alles gewonnen, was man sich in einer Tenniskarriere so wünschen kann und er hatte es wahrlich nicht immer leicht.
Ganz genau und davon kann uns unser Tennisexperte hier auf meinsportpodcast.de von Chip in Charge, unserem Tennis-Podcast, was erzählen. Er hält nämlich die Geburtstagslaudatio für Andy Murray.
Als der 18-jährige Andrew Baron Murray das erste Mal als Profi den heiligen Rasen in Wimbledon betrat, hatte er schon tüchtig Vorschusslorbeeren geerntet. Warum auch nicht? Sein letztes Junioren-Grand Slam, die US Open 2004, hatte er gewonnen. Die Erwartungen an ihn würden ihn seine ganze Karriere begleiten. Bis er 2012 seinen ersten Grand Slam gewinnen sollte, hatte er keinen leichten Stand im Vereinigten Königreich. Seine Art auf dem Platz, sein Verhältnis zu den Medien und die Tatsache, dass er Schotte ist, kamen in England nicht sofort gut an. Das änderte sich im Laufe der Zeit, vor allem durch das Jahr 2012. Dort erreichte Murray erst das Finale in Wimbledon, dann gewann er das olympische Tennisturnier auf dem gleichen heiligen Rasen und siegte bei den US Open im gleichen Jahr zum ersten Mal bei einem Grand Slam. Die Finalniederlage in Wimbledon 2012 war sein vielleicht größter Schritt in die Herzen der Briten. Fast schon erdrückt von den Erwartungen seiner Landsleute hatte er es in den vorherigen Jahren immer nur ins Halbfinale geschafft. Das Königreich dürstete nach dem ersten Champion im Herreneinzel nach Fred Perry im Jahre 1936. Murray verlor gegen Roger Federer und seine Tränen bei der Siegerehrung erweichten auch seine härtesten Kritiker. Das Tennisturnier in London 2012 war für Murray ein einziger Triumph. Gold im Einzel, Silber im Mixed an der Seite von Laura Robson. Es war der Startschuss für die beste Zeit seiner Karriere. Sieg bei den US Open, Finale bei den Australian Open 2013 und dann der Sieg in Wimbledon im gleichen Jahr. Ein Mikrokosmos seiner Karriere. Im Viertelfinale gegen Fernando Verdasco musste er einen 0:2 Satzrückstand aufholen. Im Finale dann der triumphale Sieg gegen Novak Djokovic. 2016 konnte Murray das Kunststück in Wimbledon nochmal wiederholen. Sein insgesamt dritter Grand-Slam-Titel. Durch seine Karriere zog sich allerdings auch das Verletzungspech. Mit 16 wurde ihm eine zweigeteilte Kniescheibe diagnostiziert, Rückenprobleme, Sehnenriss im Handgelenk und dann die Probleme an der Hüfte, die ihn ab 2016 immer wieder in die OP-Säle statt auf die Center Courts zwangen, da waren seine ständigen Begleiter. Das Verletzungspech gipfelte in der Pressekonferenz bei den Australian Open 2019, als er unter Tränen verkündete, dass er hoffte, noch einmal Wimbledon spielen zu können, bevor er vom aktiven Sport zurücktrete. Doch er kam zurück und holte sich in Antwerpen 2019 sogar nochmal einen ATP-Titel. Momentan zwingt Corona auch Andy Murray zur Auszeit. Der dreifache Grand-Slam-Champion, Davis-Cup-Sieger, zweifache Goldmedaillengewinner bei Olympia, wird heute 33 Jahre alt. Alles Gute, Sir Andrew.
Heute in der Sportgeschichte.
Jetzt wird's historisch hier bei uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir blicken ein paar Jährchen zurück. Heute auf den 15. Mai 2012. Damals fand in Düsseldorf ein Fußballspiel statt. Und zwar nicht irgendein Fußballspiel, sondern das Rückspiel der Relegation zum Auf- bzw. Abstieg aus der ersten Fußball-Bundesliga. Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC, die trafen aufeinander und es war ein Spiel, bei dem die Hertha am Ende die Segel streichen musste. Abstieg, Fortuna Düsseldorf schaffte den Aufstieg in die Bundesliga. Nach 15 Jahren waren sie wieder ganz oben, aber Andreas, es war ein Spiel, was für unheimlich viel Turbulenzen sorgte, mal ganz abgesehen von der ohnehin sportlichen Brisanz.
Ach, das war schon das Hinspiel in Berlin, war schon ein Drama. Da haben die Fangruppen auch wirklich alles dafür getan, um negative Schlagzeilen zu machen. Das war natürlich ein Spiel mit großer Brisanz. Und dann kommt dieses Rückspiel in Düsseldorf. Ja, man ist da reingegangen mit einer ordentlichen Portion Wut, auch seitens der Fans, muss man sagen. Und dann eskalierte die Nummer komplett. Das war wirklich tragisch. Platzsturm, aber auch schon während des Spiels. Immer wieder Nicklichkeiten, immer wieder gröbere Fouls, immer wieder bengalische Feuer auf dem Platz. Das war nicht wirklich schön anzusehen. Da hatte keiner irgendwie seine Freude daran, das muss man sagen.
Auch nicht die Beteiligten. Wir haben mal zwei exemplarisch befragt zu ihren Erinnerungen an dieses Spiel. Auf der einen Seite der Kapitän der Herthaner damals, Peter Niemeyer, der gleich das Spiel mal aus seiner Sicht schildern wird. Und Tom Bartels, der das Ganze eigentlich aus neutraler Position oben als Kommentator für die ARD verfolgt hat und der auch keine sonderlich guten Erinnerungen an dieses Spiel hat. Die beiden erzählen mal davon.
Düsseldorf gegen Hertha, das ist mit Sicherheit das Relegationsduell bei den vielen, die ich live übertragen durfte, das mir in intensivster Erinnerung ist. Nicht in der besten, um ehrlich zu sein.
Das legendäre Relegationsspiel gegen Fortuna Düsseldorf, ja, sicherlich im Nachhinein mein schwärzester Moment meiner Karriere. Das Spiel an sich und natürlich auf jeden Fall auch das Nachspiel in Frankfurt.
Wir wissen alle, was passiert ist. Hinspiel sehr gut gelaufen für Düsseldorf nach einer emotionalen Saison. Unglaubliche Euphorie bei der Fortuna. Auch schon Unterbrechungen in Berlin. Das Spiel habe ich auch übertragen durch Bengalos. Da aber alles noch in einem Rahmen, den man irgendwo vernachlässigen kann. Später ist auch aus dem Kommentar sehr viel gemacht worden, wo ich mich nicht wiedergefunden habe. Ich glaube, ein Reporter hat die Aufgabe, sehr neutral zu analysieren, was passiert. Klar, emotional, aber natürlich nicht jetzt mit Sympathie für den einen oder anderen Club, sondern wirklich zu bewerten, was vorgeht. Und was mich an dem Abend so befremdet zurückgelassen hat, das war einfach das Verhalten unglaublich vieler Fans.
Was macht ihr denn hier alle? Tut mir leid, aber das regt einen auch am Mikrofon auf.
Es waren an dem Tag nicht wenige. Es flogen unfassbar viele Pyros und Fackeln auf den Rasen, die teilweise sogar Spieler fast getroffen hätten. Das Spiel war minutenlang unterbrochen und das ist für mich etwas, wo ich als Reporter keine andere Chance habe, als das ganz klar zu verurteilen.
Ich habe noch nie so viel Feuerwerk und Feuerkörper auf dem Spielfeld gesehen und auch noch nie so viel Fans.
Wenn das Spiel unterbrochen ist, und das war mehrfach unterbrochen, das Rückspiel, dann wird irgendwo auch der Sport beeinflusst. Und da sind Dinge aus dem Ruder gelaufen, die ich als Reporter nicht schönreden kann, auch wenn ich das möchte.
Der Stadionsprecher tut sein Bestes, weist darauf hin, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist. Das kann doch nicht wahr sein, dass man diese eine Minute, wenn man 15 Jahre gewartet hat auf Bundesliga, nicht auch noch abwarten kann. Es ist doch nur eine Minute.
Wir sind dann in die Katakomben rein. Das Spiel wurde unterbrochen. In den Katakomben sind Fäuste geflogen. Wir saßen in der Kabine, haben gewartet und nur auf Randraten der Polizei haben uns dann doch entschieden, dann wieder rauszugehen, um zu spielen auf einem Platz mit ganz, ganz vielen Löchern, weil da irgendwelche Fenster, irgendwelche Rasenstücke mitgenommen haben.
Das ist jetzt bitte wirklich nicht sein Ernst, dass er da versucht, Rasen aus, das ist nicht zu fassen. Dann möchte der Elfmeterpunkt mitnehmen vor Spielende. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist unterirdisch, das ist alles nicht wahr.
Und da war kein wirkliches Fußballspiel mehr möglich. Aber gut, es wurde wieder angepfiffen und wir haben es leider dann nicht mehr geschafft, das Tor zu schießen.
Ich habe mich mitgefreut für die Fortuna. Natürlich immer mit Respekt, hätte mich auch mitgefreut für die Hertha, ist doch logisch. Aber in dem Fall dann eben für Düsseldorf, die danach gedürstet haben. Aber mir war schon klar, das Ganze wird ein Nachspiel haben und zwar völlig zu Recht. Das wird nicht ausgelöst durch die Worte des Kommentators, sondern durch das Verhalten der Leute auf den Rängen, die wie gesagt dafür gesorgt haben, auch dass Hertha sicherlich keine Chancengleichheit verspürt hat. Sie haben das 2-2 gemacht und nach einigen Unterbrechungen vorher auch von ihren eigenen Fans ausgelöst. war auf einmal völliger Ausnahmezustand. Das Spiel ruhte minutenlang. Hertha hatte so überhaupt nicht die Möglichkeit, vielleicht auch eine gewisse Verunsicherung bei der Fortuna zu nutzen. Das habe ich ganz klar anzumerken als Reporter, dass danach dann auch noch die Fans über die Bande gesprungen sind oder über die Balustraden gesprungen sind, im Innenraum standen. Die nächste Unterbrechung nochmal provoziert wurde, auch weil ein Pfiff falsch verstanden wurde. Da kann ich hinterher wahrlich nicht als Reporter sagen, das war ein wunderschöner Tag für den deutschen Fußball. Vielleicht einfach auch in diesem Rahmen nochmal, um ein bisschen Verständnis bittend bei den Leuten, die das hören, bei Fans, denn das war einfach nicht schön zu reden. So leid es mir tut, ich habe mich auch auf ein Fußballfest gefreut, war aber bitter enttäuscht hinterher und bin mit vielen Fragezeichen nach Hause gefahren.
Und dann, ja, ist viel auf uns eingebrochen, natürlich. Wir haben danach noch eine Woche weiter trainiert, unter schwierigen Umständen, weil irgendwie jeder nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann natürlich das Nachspiel in Frankfurt. Ich war im Zeugenstand und hatte das Gefühl, ich hätte das Schicksal des Vereins auf dem Gewissen und müsste entscheiden, ob wir dann in der Liga bleiben oder nicht. Und dann im Zeugenstand dort den ganzen Tag zu warten, um dann unsere Aussage zu machen, das war schon heftig und sicherlich mein schwärzester Moment der Karriere.
Danach habe ich eine Menge Gespräche geführt, bin auch immer mal wieder angesprochen worden, von Düsseldorfer Fans vor allem, um ja über die Dinge zu sprechen, die an dem Abend passiert sind. Wenn ich Ihnen das aus meiner Sicht, aus der Reportersicht erkläre, sind alle sehr verständnisvoll. Ich glaube, da hat sich irgendwann auch so eine wahrgenommene Meinung verselbstständigt. Der Reporter hätte ja nur draufgehauen und alles schlecht gemacht, aber so ist das nicht gemeint. Ich will nicht den Aufstieg schmälern, ich habe nur das zu bewerten, was ich sehe. Und das war an dem Abend alles andere als schön und das hat auch sehr, ja, es hat enorme Nachwirkungen gehabt. Ich hoffe, dass alle daraus gelernt haben. Auch als Reporter lerne ich an einem Abend wie diesem, um das im Düsseldorfer Folklore sozusagen auszudrücken, natürlich dazu.
Dazu gelernt haben auch die Spieler von Hertha BSC. Ein Jahr Lehrgeld gezahlt in der zweiten Liga. Happy End dann doch. Sie sind nach einer Saison in der Liga 2 wieder aufgestiegen in die erste Liga. Fortuna Düsseldorf ist drin geblieben und so waren im Endeffekt irgendwie dann doch alle wieder versöhnt. Aber trotzdem hat dieses Spiel dann doch nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ganz, ganz negative Szenen, die wir da gesehen haben. Und damals ein echter Fußballskandal.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Fußball, Fußball, Fußball. Der Ball rollt wieder und wird daher Stand jetzt Sport thematisch das Wochenende wohl auch dominieren. Auch bei dir, Andreas?
Auf jeden Fall. Ich habe natürlich in der Vorbereitung auch auf unseren Podcast, haben wir natürlich recherchiert, haben geguckt, was passiert denn auch international, aber es passiert nun mal einfach nichts. Es ist so, alle schauen nach Deutschland, denn hier wird wieder gekickt. Okay, in Asien ist das auch der Fall, aber passiert ja meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch bei Ihnen im Stadion. Hier spielt die Musik und Fußball ist das alles beherrschende Thema. Ja, und da freuen wir uns darauf, endlich wieder am Wochenende hoffentlich auch tolle Spiele zu sehen, sind ja zum Teil frei empfangbar zu sehen. Also jetzt hat also der Fußballfan dann auch ein bisschen was, wenn er kein Bezahlabo hat.
Auch wenn er auf die Stimmung im Stadion verzichten muss, aber immerhin rollt der Ball wieder. Und ihr könnt euch natürlich auch einstimmen. Die letzten Analysen und Einschätzungen vor dem Start, die kriegt ihr selbstverständlich bei unseren Fußballpodcasts hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Vor allem natürlich bei dem Kollegen Julius Eid und seinen Gästen im Bulli-Special. Hier nochmal ein kleiner akustischer Hinweis darauf.
Hallo, mein Name ist Julius Eid und ich moderiere das Bulli-Special auf meinsportpodcast.de und wie wahrscheinlich mittlerweile alle mitbekommen haben, geht die Bundesliga tatsächlich an diesem Wochenende weiter und das bedeutet, wir können auch zu unserem regulären Format wiederkehren und das ist im Endeffekt die Befragung von Fanexperten, die wir zu jeder einzelnen Partie vornehmen. Das heißt, alle 9 Spiele in Einzeltakes und als Gesamtfolge gibt es ab heute auf mein Sportpodcast für den 26. Spieltag interessanterweise das zweite Mal, denn kurz vor dem Abbruch wurde auch unsere erste Vorschau auf diesen Spieltag veröffentlicht. Da haben wir über sportliche Rückblicke gesprochen, da lag ja der direkte Spieltag eben nur eine Woche zurück. Jetzt ist es so, dass die sportlichen Einschätzung schwerfallen, weil es eben ein bisschen länger her ist. Das heißt, ich und meine Gäste sprechen so ein bisschen mehr über die allgemeine Ausgangslage ihrer Vereine, für die sie zu Gast sind. Es ist spannend geworden, es ist unterhaltsam geworden. Hört gerne gerne rein, wenn ihr euch für die Bundesliga interessiert. Wie gesagt, für jeden Einzelnen ist da was dabei, denn jeder Verein ist vertreten. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der neuen Folge Bully Special auf meinsportpodcast.de.
Zu beziehen natürlich bei uns hier auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Ja, das war's dann auch schon von Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch werktäglich morgens ab heute um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch hoffentlich mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Und das natürlich dann auch von uns am Montag wieder, Andreas.
Ja, also ich freue mich drauf. Montag dann also um 7.07 Uhr der nächste Podcast. Bis dahin kommt ihr bitte gut durch den Tag und vor allem auch durch das Wochenende. Abonniert gerne Stand jetzt mit dem Podcast-Catcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns dort, wenn ihr wollt, dann gerne auch ein paar Sterne und schreibt uns eine kleine Rezension. Sagt uns, was euch gefallen hat und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns gerne und auch meinsportpodcast.de.
Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und natürlich Stand jetzt im ganz Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse. Ein schönes Sportwochenende und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.